Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Herzlich willkommen zu Converse. Wir sind heute zu dritt im Studio. Und wir haben ja in den letzten zwei Folgen immer ein kleines Geheimnis darum gemacht, wer denn der Dritte wird sein. Jetzt können wir das lüften. Es ist der Simon Enzler, Kabarettist und Satiriker. Herzlich willkommen, Simon.
Grüezi miteinander.
Für mich ist das natürlich ein besonderes Highlight und das zeigt auch, wie wir zu dem gekommen sind. Wir haben ja in einer locker flockigen Vorsommerferien-Folge haben Stefan und ich darüber geredet, was wir denn lustig finden, was uns zum Lachen bringt. Und ich habe sofort gesagt, ja, richtig gutes Kabarett und habe Simon namentlich genannt. Und jemand, der Simon kennt, hat das gehört.
Liebe Grüße an Carla.
Genau, Carla, vielen Dank.
Nach London.
Nach London, wo ja selber auch einen Podcast hat. Yeah. Auf Englisch allerdings, more TV.
Der wird jetzt im Fall Deutsch.
Ah, okay, gut. Also ja. Auch da nochmal eine Empfehlung. Und sie hat das möglich gemacht, dass du, Simon, den langen, langen Weg vom schönen Appenzellerland hierher gefunden hast auf Zürich. Und wir haben natürlich schaurig Freude und ich sowieso.
Selbstverständlich.
Ja, und für mich war das ganz gut. So bin ich mal dazu gekommen, deine Sachen zu hören und zu schauen. Und ich hatte so riesen Spass. Jetzt, Simon, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt so hier hocke, merke ich schon, dass ich ein bisschen nervös bin. Und das ist nicht nur, wie du hier bist, sondern auch, wie das Mikro an ist. Von dir habe ich jetzt gelesen, du machst schon etwa so 100 Auftritte im Jahr. Im Schnitt. Ist man ja, da noch nervös?
Momentan
man...
ein bisschen weniger.
Ja, genau. Zwangsläufig, gell?
Ja.
Ja. Aber ist man da noch nervös, wenn man auf eine Bühne kommt oder wenn man in ein Mikrofon redet? Oder ist das etwas, wo du sagst, das ist eigentlich mein Ruhepuls?
Ich bin dadurch im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen und Kolleginnen ein bisschen gesegnet. Und bin wirklich nicht nervös. Also die Nervosität, die ich habe, die ist so kurz, ja. Im Sinne von kurz.
Ja, genau. Das ist gut, dass also du gerade so selber die Übersetzung machst.
Ja, also quasi so, ich stand auf der Bühne hinter dem Vorhang und dann vielleicht einmal noch einen erhöhten Puls.
Ja.
Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich mich stach auf die Routine verlasse. Ich bin neben was gehen hat, wenn ich Zeug können gut vorbereiten. Und wenn es läuft, dann läuft es. Und ich kenne Leute, die leiden. Ja. Also die sind schon länger im Business als ich, die machen mehr als ich, die haben mehr Auftritte. Und die leiden körperlich und denen ist es schlecht und die haben Verdauungsprobleme. Oder ganz, ganz schlimm. Und da habe ich wirklich Glück, dass ich habe so eine Freude, wenn ich auf die Bühne. Und das ist wirklich, also je länger dass ich das mache, desto lieber mache ich es. Und wirklich nervös bin ich von Sachen, die ich selten mache.
Okay.
Das heisst, Premiere oder ja. Wenn ich irgendeine Live-Geschichte habe am Fernsehen. Furchtbar.
Ja.
Letztens hatte ich mal eben in Luzern eine Radiosache live. Ich habe die Nummer hier schon 100-mal gespielt, als ich dort vortragen habe. Aber es war für mich wie von einer Premiere. Ganz, ganz schlimm. Und das wird auch schlimmer, je älter ich werde. Vor 20 Jahren bin ich auf der Bühne und da denke ich, ja, nochmal schauen. heute habe ich das Gefühl, Herrgott, zack, es muss funktionieren.
So das Unbekümmerte, gell? Aber es gibt ja viele Künstler, die erzählen so, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nervös ist, weil erst das gibt einem so den Push, dass man nachher wirklich präsent ist.
Das stimmt wahrscheinlich schon. Also ich sage nicht, dass ich kein Adrenalin ausschieße. Aber es äußert sich bei mir nicht in feuchten Händen und in einem wahnsinnigen Herzrasen.
Okay.
Ich habe es vielleicht irgendwie schön geschwätzt in den letzten Jahren, dass sicher eine gewisse Nervosität ist, Fokussiertheit nicht schlecht. Also nicht schlecht, es ist schon sehr gut. Und es gibt also gewisse Rituale, die jeder ein bisschen hat, um sich in die Stimmung hineinzubringen, die du nachher brauchst, um auf der Bühne zu stehen. Ich habe zum Beispiel vor dem, oder quasi an der Premiere von dem Programm, habe ich intuitiv in der Garderobe das Gefühl gehabt, ich will jetzt einen Tee trinken, und zwar Pfefferminz. Und ich habe keine Ahnung, wieso. ich habe eigentlich noch nie Pfefferminz-Tee getrunken, außer ich war krank. Sonst habe ich auch Kaffee getrunken.
Ja.
Und ich habe das Gefühl gehabt, ich glaube, das tut mir jetzt gut. Und seitdem trinke ich jetzt bei jedem Auftritt Pfefferminz-Tee.
Okay.
Und das ist gar nicht schlecht.
Also ist so wie ein Ritual geworden?
Ich habe zwar gehört, dass Pfefferminz total schlecht ist für die Stimme. Stimmbänder aus. Und Zucker tue ich auch noch rein. Ist auch ganz schlecht.
Furchtbar, furchtbar.
Also ich mache eigentlich alles falsch. Aber es nützt.
Vielleicht hast du von dem die schöne, passige Stimme, ja, wenn du redest.
Wenn ich dann 3-4 Auftritte in der Woche habe, dann ist sie manchmal recht dünn.
Ja, ja.
Ich habe mal von einem erfahrenen Pfarrkollegen, der hat mir mal gesagt, wenn du vor einem Gottesdienst gar nicht mehr nervös bist, dann musst du eigentlich den Job aufgeben. Oder? Weil das hat auch ein bisschen etwas mit, es kann dir dann so ein bisschen egal werden. Und ich glaube auch so ein bisschen Nervosität oder das Fokussierte, das braucht es wahrscheinlich schon. Was mich teilweise noch nervös macht, und das wäre auch meine Frage an dich, ob du das auch so hast, wenn ich sehe, jetzt kommt eine Kollegin oder ein Kollege im Gottesdienst, weil die einfach nochmal ganz anders anschauen. Ich nehme an, ihr besucht euch ja auch gegenseitig, Kabarettistinnen und Kabarettisten. Macht dich das nervöser, wenn du jetzt siehst, der Lorenz Kaiser sitzt drin?
Kommt darauf an, wie ich zu dem Menschen stand. Wenn jetzt Lorenz Kaiser einsetzen würde, dann hätte ich eine riesen Freude, weil wir eigentlich befreundet sind und wir haben dort Kontakt, auch durch unseren gemeinsamen Techniker, der Robin. Und wir telefonieren uns und wie hast du es und was machst du? Und er ist gerade, als ich in Bern gespielt habe, vor einem halben Jahr, ist er schauen, in seinen Käfigturm. Und nachher sind wir miteinander eine Nacht lang rumgehockt und haben diskutiert und gemacht und Inspirationen austauscht. Bei ihm wäre ich jetzt überhaupt nicht nervös. Es ist mir aber mal passiert in Basel, dass nach dem Auftritt hat die Frau von der Bar Donne gesagt, ist in Garderobe gestürmt und hat gesagt, ich muss sofort kommen. Sei nicht bei Donne. Also quasi Donne heisst im Foyer. Er hat gesagt, ja, jetzt bin ich noch in der Handhase, ich kann es nicht einfach abkommen. Er sagt, nein, es ist ganz wichtig, ich muss jetzt sofort kommen, schnell anlegen und muss runter. Der Emil Steinberger
sagt, okay.
Ist das im Doppel, habe ich natürlich gedacht, bin ich froh, habe ich da nicht vorher gewusst.
Ja, weißt du wie.
Weil ich habe ihn in dem Moment noch nicht kennt, aber natürlich, also persönlich, aber wer kennt ihn nicht? Oder? Er ist ja quasi der Übervater vom schweizerischen Kabarett und von der Unterhaltungsszene. Und dann ist es auch eine sehr schöne Begegnung geworden, ganz herzlich und warm. Aber ich bin auch froh, wenn ich nicht weiss, dass er drin hockt heute noch. Bei ihm bin ich froh, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ja.
Ja, das kann man noch vorstellen.
Ich bin nervös dort.
Ja.
Das ist ja auch jemand, was du in der Kindheit gespielt hast, oder? Glaub, gell?
Ja, es ist natürlich so ein bisschen der Erweckungsmoment.
Ja.
Ist er gesehen, seine Darstellung und seine Kunst. Und wenn ich natürlich, wenn man dann das Glück hätte, so einen Menschen tatsächlich kennenzulernen, und dann haben wir miteinander geschwätzt und austauscht und irgendwann hat dann seine Frau so ihn angestopft und gesagt, hörst, das ist eigentlich praktisch über die Ehe gelaufen. Wir haben so einige Gemeinsamkeiten gehabt in der Kindheit, in der Schule, wo man denkt, wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn man mal ministriert hat. Man macht wieder auf die Bühne. Es ist auch so eine Bühne, oder? So, okay. Von Leuten, die müssen darstellen, ein bisschen Achtung und so.
Und das bringt mich nämlich gerade zum nächsten Punkt. Ich
kann es gerade denken, Sibyl.
Du bist ja nicht nur eine längere Fahrt hast du auf dich genommen vom Appenzellerland hierhin. Du bist ja auch in Diaspora. Du bist da natürlich bei den Reformierten, oder? Du bist im Zentrum.
Bei den Andersgläubigen.
genau. Du bist bekennender Katholik, sagen wir es mal so.
Sagen wir es so, ich bin als Katholik getauft.
Genau.
Und ich bin in einem katholischen Kanton aufgewachsen. Und meine beiden Gofen sind auch getauft und gehen jetzt in den Religionsunterricht. Aber ganz ehrlich, das ist mir gleich.
Aber also, was bedeutet dir der Glaube?
Ich fühle mich eigentlich sehr wohl in dieser abendländischen Kultur, in dem christlichen Umfeld, fühle ich mich sehr wohl und ich habe sehr viele gute, warme Erinnerungen, wenn ich zurückdenke an mein Grossvater als Beispiel ist unglaublich, unglaublich gläubig gewesen und ein Kirchgänger und die Klöster und der hat genau an dem Wochentag ist im selben Kloster gebeten und am selben Wochentag ins andere und so. Okay. Und das hat mich natürlich schon geprägt. Ja. Also auch so ein bisschen das Katholische, der Hang zum Pomp und der Hang zum Überschwang.
Mhm.
Dass man sagt, ja, das Gegenteil oder der Unterschied zwischen der Reformierten und Katholisch ist so ein bisschen das Überbordende und das Farbige und das
Sinnliche.
Sinnliche und all das. Und so ein bisschen, ja, auch der Hang zum, wie sagt man dem, zum Überfluss.
Ja, Und auch zu der Inszenierung. Also, ich meine, unsere Gottesdienste sind auch Inszenierung. Es ist viel mehr Theater. Es ist
ein Gottesdienst, noch neben
das Bot. Ja, das ist so. Musst auch mehr Sport machen.
Und gleichzeitig, als ich das erste Mal einen reformierten Gottesdienst miterlebt habe, musste ich sagen, es ist so straight und gerade raus und es ist so nah bei den Leuten. Mhm. Also, das Theater, das vorgespielt wird, oder gespielt wird in einem gewissen Sinn und nicht abwertend gemeint bei den Katholiken, schafft gleichzeitig auch ein bisschen Distanz. Mhm. Das ist eigentlich das Gleiche wie im Theater auch. Mhm. Wenn ich auf der Bühne stand und mit dem Publikum schwätze, dann habe ich Nähe. Mhm. Wenn ich auf der Bühne stand und einen Schaukasten darstelle, also wenn ich quasi neben das Spiel, wo nicht mit dem Publikum jetzt direkt zu tun hat, dann habe ich auch wieder Distanz. Mhm. Wenn das Publikum auf die Bühne schaut, in einen Schaukasten rein und eine fiktive, abstrakte Szene anschaut, ist es vielleicht eher katholisch. Mhm. Und wenn der Referent auf der Bühne steht und im Publikum schwätzt, ist vielleicht eher reformiert.
Ja, aber das ist ja so, das sind auch die theologischen Unterschiede, oder? Also, dass man natürlich viel weniger die Distanz auch theologisch betont. Mhm. Also, dass auch der Pfarrer in dem Sinn einfach beauftragt ist von der Gemeinde. Aber ich zum Beispiel sitze immer bei der Gemeinde, wenn wir singen, oder? Um zu zeigen, ich bin Teil von einer Gemeinde. Du bist ja Profi, wenn es darum geht, eine Inszenierung machen, die wirkt, die die Leute begeistert. Was braucht es, dass eine Inszenierung gelingt? Ein Gottesdienst ist ja auch eine Inszenierung und folgt auch einer hoffentlich durchdachten Dramaturgie. Was würdest du sagen, was braucht es?
Das Allerwichtigste, natürlich der Inhalt ist mal wichtig. Man muss wissen, wieso, dass man, für was dass man auf die Bühne geht, was will man mitteilen. Aber als mindestens so wichtig durch mich eigentlich, für mich fast ein bisschen ein Geheimnis geworden in den letzten Jahren, Timing. Mhm.
Timing.
Also da, wo eigentlich Musik auch sagt. Mhm. Ich habe mal ein Zitat gehört, wo wir in dem Rahmen diskutiert haben. Ich glaube, es war Dani Ziegler, der wunderbare Bassist. Und er hat gesagt, Miles Davis hat einmal gesagt, wichtig sind die Töne, die man nicht spielt. Mhm. Nicht die, die man spielt. Mhm. Und so Zeug kann ich mir dann auch recht gut verinnerlichen. Und ich probiere dann so Zeug mehr anzueignen. Was bedeutet das für mich? Und da muss ich schon sagen, da habe ich in den letzten 10, 15 Jahren viel, viel dazu gelernt. Mhm. Also wenn ich früher noch darauf geschaut habe, dass ich wahnsinnig exotisch klingende, appenzellische Texte mit unglaublich schönen Wörtern bringe, dann schaue ich heute mindestens gleich darauf, wie ich es bringe. Nicht nur, was ich bringe. Und also man kann mit Pause setzen, mit Tempo variieren, Lautstärke variieren, kann man so viel mehr erzielen. Das ist unglaublich. Also, wenn man es im Griff hat, kann man Telefonbuchseiten vorlesen und es ist spannend. Mhm. Und wenn man es nicht im Griff hat, kann man den besten Text einfach versichern.
Mhm. Also ich würde sagen, das gilt für einen Gottesdienst genauso.
Wahrscheinlich. Oder?
Ja, die Stille zum Beispiel, bewusst die Stille setzen und wo setzt es und wie lange setzt es. Und ich hatte lange Zeit immer Mühe mit Stille. Mhm. Ich habe immer gefunden, und ich habe immer ein bisschen straight durchziehen, oder? Bis mir dann auch mal jemand gesagt hat, auch eine erfahrene Pfarrerin, hey, wenn du etwas beim Gottesdienst hast, dann ist es Zeit. Und das auch bewusst zu nutzen. Also ich glaube, das gilt für jede Art von Inszenierung. Und ich glaube, auch der Humor funktioniert nur mit Timing.
Ja, vor allem. Mhm. Weil im Endeffekt entscheidet sich im einzelnen Wort, ob die Pointe funktioniert. Mhm. Und auch dort, wenn die Pointe inhaltlich stimmt, kann man sie zeitlich einfach versieben.
Ja.
Mhm. Genau darum gibt es Leute, die gut können, Witz erzählen und die es eben nicht können.
Das ist so.
Und da habe ich ein bisschen, ich sage jetzt, in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe so viel gehört in meiner Kindheit, weil mein Vater ist ein begnadeter Witzverzähler. Ja. Und der erzählt Witz, die ich schon 100 Mal gehört habe. Und er erzählt sie jedes Mal wieder gut. Und ich denke, all, das musst du können.
Ja. Ja.
Einfach das Zeug spannend bringen.
Ja.
Und was machst du, wenn er ich nehme an, du machst auch so ein bisschen so Tryouts, oder? Also, wo du dein Programm testest. Und ich kann mir vorstellen, manchmal ist auch, hast du natürlich eine gewisse Erfahrung und weißt wahrscheinlich auch, was funktioniert. Aber vielleicht gibt es immer wieder so Momente, wo du merkst, oh, hat nicht so funktioniert, wie ich es gedacht habe. Vielleicht haben die Leute an einer anderen Stelle gelacht oder sie haben gar nicht gelacht. Ja. Ich stelle mir vor, als Kabarettist, etwas vom Schlimmsten ist doch, wenn die Leute nicht dort lachen.
Also wenn du so ins Leere läufst?
Ja, wenn du ins Leere läufst. Wie gehst du mit dem unter? Oder gibt es das gar nicht?
Doch. Also je älter ich wäre, je länger ich in dem Geschäft tätig bin, desto schlimmer während die Vorbereitungs-, die Tryout-Auftritte. Mhm. Und desto grösser wird auch der Zweifel, ob das, was ich da wieder zusammengesponnen habe, innerhalb von ein paar Monaten, ob das tatsächlich wirkt. Mhm. Und da ist manchmal, das ist furchtbar. Es kommt alle immer so, ich sage jetzt einmal, vielleicht zwei Monate im Voraus, vor dem ersten Auftritt, oder zwei bis drei Monate, habe ich so eine Phase, wo ich genau weiss, der Point of No Return ist durch. Also ich bin zu spät, um nochmal neu anfangen. Mhm. Und das ist jetzt das Röstzeug, das ich habe. Ja. Und jetzt muss es passieren, jetzt muss ich auf die Bühne. Und das ist ganz, ganz ein schlimmer Moment, weil ich weiss, ja, jetzt ist alles oder nichts.
Gilt selbst, ja.
Und
ja,
bei dem Programm, das ich jetzt habe, ist so gesehen, dass der Punkt extrem spät gekommen ist und ich halt denke, wow, bin ich cool. Oder, offensichtlich habe ich das Zeug so irgendwie im Griff, oder ich bin so sicher in dem, was ich geschrieben habe, dass die Nervosität nicht kommt. Und ich habe das eigentlich noch recht cool gefunden.
Ja.
Und irgendwann weiss ich noch, am Samstag vor dem ersten Auftritt, das war am Mittwoch gewesen, der erste Auftritt, ja, und am Samstag bin ich nach dem Essen ins Bett gelegen, Mittagsruhe gemacht, ich liege im Bett mit halb offenen Augen und zumal macht es BUM. Und ich bin nervös gesehen, wie okay, noch gar nie. Und in dem Moment habe ich gedacht, nein, das darf jetzt nicht. Dann bin ich wieder auf zu der Frau und gesagt, du, jetzt ist es so weit. Jetzt heisst es ganz Wochenende von mir und ich leide wirklich furchtbar. Mhm. Und dann hat sie gesagt, bin ich froh, ist der Punkt endlich raus. Ich habe noch gedacht, wenn denn da jetzt nicht haben.
Und nervös sein ist etwas Schlimmes. Ist ein schlimmer Zustand.
Weil es ist so, uns hat all der Religionslehrer im Gimmi hat all gesagt, der kürzeste Weg geht direkt in die Hölle. Ja. Es geht keinen Ausweg. Das Kamel muss durch das Nadelöhr durch. Punkt. Und ich habe abgemacht. Es hat Leute, die zahlt haben. Ich muss auf die Bühne. Ich muss durch den Vorhang durch. Punkt, Schluss. Mhm. Und
dann, wo nachher vor dem Vorhang bist gestanden, ist die Nervosität weggegangen?
Die ist relativ schnell weg.
Ja.
Also, ich sage jetzt einmal, wenn man die Leute wieder ein bisschen spürt.
Ja.
Und wenn die ersten Reaktionen kommen, natürlich ist es nie ein entspannter Abend, aber je länger dass ich in dem Abend drin bin, desto mehr Sicherheit gewinne ich. Und ich spiele also eben eigentlich meistens, oder nicht meistens, ich spiele alle zu viel. Also ich tue zu viele Nummern schreiben und lehnen, vorbereiten, dass ich so ein bisschen die Wirkung abschätze und dann sage ich, okay, die habe ich nicht so, wie ich sie gedacht habe, die lasse ich mal ganz weg oder ich mache eine Variante davon. Und so sind die ersten 5, 6, 7 Auftritte sind eigentlich alles andere Auftritte.
Okay.
Also,
Und
irgendwann ab dem 5., 6., 7. Auftritt gibt es so den Moment, wo ich zum Techniker sage, so, und jetzt, mit dem machen wir es jetzt.
Okay.
Da gehen wir jetzt eine Premiere. So. Ja. Und
Das klingt ja nach harter Arbeit, oder? Und nach viel Einsatz. Ich habe auch von dir gehört oder gelesen, dass du Nummern ja teilweise über 100 Mal spielst, bis du sagst, jetzt bin ich langsam bereit, eben das wirklich auf die grösseren Bühnen zu bringen. In der Bibel werden Künstlerinnen und Künstler immer beschrieben als die, die halt eine Gottesgabe haben. Oder? Also eine Begabung, die gibt man sich ja nicht selber. Mhm. Oder das, wenn man denkt, Inspiration. Oder? Das hat ja im Wort drin, dass da irgendwie man plötzlich von einem Geist beseelt wird. Es kommt von außen. Oder? Was du als Künstler, was würdest du sagen? Ist es Begabung? Ist es Inspiration? Ist es harte Arbeit? Ist es beides?
Es ist alles miteinander. Und es gibt dann auch so Aussagen, ich sage jetzt, ein Musiker, der Dani Ziegler, der sagt zum Beispiel, dass wahrscheinlich 10% Talent ist und 90% Arbeit. Mhm. Ich weiss nicht, wie ich das beziffern will. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich schon ein grosser Teil Arbeit. Mit durch das grösste Talent, das ein Komiker hat, sollte haben, ist, dass er überhaupt wahrnimmt, wenn er durch den Alltag läuft oder eine Zeitung lässt, wahrnimmt, was anders ist. Mhm. Dass also im besten Sinn das verrückt sehen.
Ja.
Nicht ganz genau schauen wie der Mainstream, sondern es passiert mir immer, dass ich Zeug sehe, wo andere sagen, jetzt wohne ich da seit 20 Jahren. Ich habe es noch nie gesehen. Mhm. Und ich bin eine halbe Stunde in dem Dorf. Mhm. Weiss nicht, habe ich...
Also gute Beobachtungsgabe.
Unbedingt. Mhm. Also das ist eigentlich das Zentrale, weil ich sage, all der Humor liegt am Strassenrand. Mhm. Das ist nicht etwas, was ich erfinde, sondern ich entdecke es.
So das Verrückte, was du jetzt beschreibst, ist ja auch etwas, was einem auffällt, wenn man kleine Kinder hat. Mhm. Die sehen ja irgendwie Zeug, wo man selber überhaupt nicht mehr wahrnimmt, wo ja irgendwie einfach halt selbstverständlich ist, gar nicht mehr beachtenswert. Aus dem können die ja riesen Sachen machen und das abfeiern.
Vielleicht ist es Kindliche, wo sich der Komiker ein bisschen bewahren
können. Kinder haben ja auch eine sensationelle Beobachtungsgabe. Also du musst ja nicht in den Spiegel schauen, wenn du wissen, wie du aussiehst, musst du schauen, wie dein Kind dich nachmacht. Oder?
Ja,
dann, die bringen das so präzise über. Also inklusive, wie wir das Handy haben am Ohr.
Ja. Und die können es noch nicht einmal schwätzen, aber wir sind schon, wie wir das Handy haben.
Ja,
voll. Das sind eben die Digital Natives.
Ich würde gerne noch einmal so ein bisschen zurück zu dem Bühnenprogramm, zu dem Bühnenmoment. Wahrscheinlich ist das jetzt gar nicht repräsentativ für alles, was du machst. Was ich habe gesehen, mir ist aufgefallen, dass es einige, wie sagt man, Nummern gibt, wo du so wie ein Appenzeller Bünzli spielst. Mhm. Also zum Beispiel so ganz, ganz herrlich habe ich das gefunden mit der Wohnung, die du vermieten
willst. Ja, im letzten Programm.
Genau. Wo man so schön auf einen Parkplatz raus sieht und eben nicht auf der Langweilig sieht, wie die armen Kaiben in Zürich und so. Und das ist ja in einem recht starken Kontrast, mindestens wenn man die so wahrnimmt als jetzt eher Privatperson, soweit man das überhaupt kann.
Ja.
Ist das irgendwo auch etwas, was dich schützt in so einem Bühnenmoment? Dass du in einer Rolle drin bist, wo das kannst machen
kannst? Ja, ich glaube nicht. Weil ich wäre ja dann gleich damit konfrontiert. Also es gibt ja alle Leute, die nicht wollen wahrhaben oder die nicht können wahrhaben, dass das, was auf der Bühne passiert, allermeistens Fiktion ist. Mhm. Die Realität ist nicht auf der Bühne. Und es gibt Leute, die ins Theater hineinhacken und sagen, ja, super, endlich sagt es. mein Gott, du hast Eintritt gezahlt, hast keine Parteiveranstaltung. Insofern ist es weder ein Schutz noch irgendeine Flucht, sondern für mich sind die Figuren, die ich darstelle, ich fände die wunderbar zum Darstellen und wunderbar zum auf der Bühne ausstellen.
Ja.
Und wenn man es ganz böse sagt, zum Bloßstellen in einem gewissen Sinn. Also zum die auf die Bühne zu tun und den Leuten eigentlich implizit zu sagen, schaut her, was haben die mit euch zu tun?
Ja.
Ich bin überzeugt, dass sie nichts mit euch zu tun haben, weil ich habe die als Nachbarn. Ich kenne die vielleicht schon.
Also eine von meinen absoluten Lieblingsnummern ist das, mit den Grünen, oder? Das
gilt immer noch.
Uralt, ja, ich weiß. Ja, aber wunderbare Nummer, wo zu Bern oben gilt immer noch Rechtsvortritt, oder? Ja. Und mit den Dingen, was du sagst,
Grüne für Rote.
Ja, und ich meine, mit dem Fleisch, oder? Ich kann ja nicht. Ab und zu braucht man ein rechtes Gottlet, kannst du nicht alltag der Bratwurst fressen. Ja. Das ist einfach so gut.
Die Widersprüchlichkeit finde ich etwas vom Allerschönsten, dass Leute auch in unserem Alltag mit dem Brust und der Überzeugung sich selbst widersprechen können. Mhm. Und die merken das manchmal gar nicht. Mhm. Und so Zeug, natürlich tut man es auf der Bühne den satirisch überhöhen, aber gleichzeitig gibt es Widersprüche, die ich in dem Alltag geworden bin, wo ich muss sagen, nein, das geht es nicht. Das ist unglaublich.
Ja.
Und dann finde ich das schön in selbst. Manchmal gibt es Sachen, wo ich einfach weiss, wenn man die auf die Bühne nimmt, indem dass man Setting wechselt, also quasi weg von der Bahnhofstrasse, an auf die Bühne, dann ist es schon die beste Satire.
Ja.
Und,
ja.
Und von dort eben, man muss es entdecken, das Zeug liegt umeinander.
Ja, es ist auch dort, es gibt ja noch eine Nummer, wo du selber switchst zwischen dem, der am Stammtisch hockt. Und der Marion heisst sie, glaube ich, zum
Vorbild.
Genau, Sonderbühler. Und die ist uns sehr vertraute Figur. Die haben wir nämlich im kirchlichen Umfeld genug, oder?
Ja.
Was sie alles gespürt und macht. Das ist eine Nummer, wo du so eine gespürst, wie fühlst du mit Tante, ich sage es jetzt ganz direkt, an den Stammtisch schon hockt, oder? Und nebenan hat sie so ein Spürli, stelle ich mir vor, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, wohl zulässt, oder? Und wo es natürlich völlig im falschen Film sich wähnt, oder? Und das ist einfach genial, auch der Wechsel, oder? Wie die zwei Welten da aufeinander prallen, die jetzt wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Und sie strotzt vor Hybris und vor meine sie habe Deutungshoheit über alles, oder? Also eben, ich sage ja, im kirchlichen Kontext leider sehr bekannt, oder? Und das also dort habe ich auch gedacht, dort ist er wahrscheinlich das Bürli, das dort sitzt, einiges sympathischer als die, oder nicht einmal.
Ja, nein, mir geht es ja nicht weder um den einen oder die anderen, sondern eben, es sind einfach zwei Kulturen, die aufeinander prallen. Und ob das jetzt ein Soldat ist und ein Hauptmann, also der Soldat Schweig, oder der Soldat Läppli, das sind die Funktionen von Begegnungen. Also, oder im Appenzell, wie das klassische Weiss, dass der Zürcher Professor kommt auf Appenzell und das Bauernmantel, wo ihm eigentlich unterlegen ist, in allem, tut mittels seiner Schlauheit den Kampf gewinnen. Oder? Und das ist ganz ein klassisches Prinzip. Und ich meine, so kommt Mann, Frau, Stadt, Land, Fleischfresser, Vegetarierin, da kommt so viel zusammen. Da prallt so viel aufeinander. Also da ist eigentlich die Komik vorgeplant. Also das muss lustig sein.
Ja. Hast du die Figuren gern? Also jetzt zum Beispiel bei dem Typ, der die Wohnung vermieten will, habe ich das Gefühl gehabt, also mir ist der jetzt nicht unsympathisch gewesen, muss ich sagen.
Mehr auch nicht. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich, ich glaube, keine Figur, die mir wirklich unsympathisch ist, weil die Leute, die ich darstelle, die meinen es gut, aber es gelingt ihnen meistens nicht.
Ja, ja.
Sie scheitern, sie wissen gar nicht, sie erliegen dem eigenen Widerspruch. Und das sehen wir ja alle irgendwo. Und mir geht es auch überhaupt nicht um die politische Couleur, die eine Figur kann haben oder nicht hat, sondern manchmal einfach auch um, sie wissen es nicht besser. Ja. Und da tut mir dann manchmal, wenn ich so im Alltag so Zeug sehe, tut es mir dann manchmal leid. Manchmal will ich mit diesen Leuten diskutieren, dann schnalle ich, der bringt gar nichts, der ist in seiner Welt so dermaßen zufrieden. Und ich will nicht auf der Bühne moralisieren.
Das wäre jetzt dann meine Frage.
Das fände ich furchtbar. Ja, ja, ja. Es gibt Leute, die auf der Bühne moralisieren und wo man das Gefühl hat, die wissen jetzt wirklich, wo der Hase läuft. Wenn ich das will hören, dann gehe ich in die Kirche.
Ja. Hoffentlich nicht, dass man das dort
nein,
hört.
Ich meine,
das
wäre dann die Aufgabe. Ja. Das wäre dann die Aufgabe, um so eine Aussage im besten Fall schön und interessant herzubringen. Aber Moral gehört schon auf die Bühne. Ja. Aber nicht im Sinn von, dass der auf der Bühne weiss, wie es läuft und der den Leuten, die da anderen Hockey zeigen, hat, was zu tun haben. Sondern ich finde vielmehr den viel zitierte und viel, ja, manchmal auch ein bisschen zu viel zitierte Spiegel der Gesellschaft, es stimmt eben eigentlich schon. Also ich überlasse gerne dem Publikum die Aufgabe, wie sie das zu interpretieren haben. In dem Moment, wo ich sage, und übrigens, ich bin dem privat ganz nett, ist der ganze Witz da.
Ja,
die ganze Komik ist dahin.
Genau.
Und mit dieser Spannung muss sowohl ich als auch das Publikum umgehen.
Ja.
Wenn ich anfange, meine Kunst zu erklären, ist es keine Kunst.
Ja.
Du hast auf der Bühne ab und zu fluchen.
Was heisst du ab und zu? Eben. Immer grössere Regelmäßigkeit.
Genau. Und das, also seitdem kenne ich zum Beispiel verdasert, oder? Das habe ich kämpfen im Zürcher Dialekt, meinte ich nicht. Das ist mir zumindest
nie begegnet.
Nein. Verdasert die Huren so Hex, oder?
Ja,
kommt dir mal vor. Fluchen. Ich habe eine zweijährige Tochter, oder fast zweijährige Tochter, und ich ertappe mich dabei, dass wenn mir etwas runtergeht und ich mich furchtbar ärgere, ich mittlerweile sage, Sterne 5, Heiland Sack, oder?
Ja.
Und es hat einfach nicht die gleiche Wirkung, wie wenn ich könnte sagen, verdammt,
du darfst sagen, ich mache den
Genau, oder? Es ist einfach, das Fluchen, sie wird ja übrigens auch in der Bibel geflucht, oder? Es wird aber auch in der Bibel, wie du gesagt hast, man soll nicht fluchen. Also wie alles gibt es in der Bibel, ist so ein Ambivalenzbuch, da findest du immer beide Seiten. Das Fluchen scheint wichtig zu sein für dich? Oder ist es nur auf der Bühne wichtig?
Ich glaube, es ist wichtig für die ganze Menschheit. Wenn man ganz ehrlich ist, es gibt ja Forschungen darüber, was das Fluch für einen evolutionären Sinn hat. Wir haben das auch schon gehört, aber es geht in England hat es eine Studie gegeben zu dem Thema. Und da haben sie zwei Probandengruppen gehabt. Die Aufgabe ist, eine Hand möglichst lange im Eiskübel innen zu haben. Die eine Gruppe darf fluchen, die andere nicht.
Okay.
Ja, und weiss ich
vorstellen,
die fluchen können,
ja.
Die haben den Schmerz besser verlieren.
Ja.
Also sprich, wenn du allein auf der Ferse ist und du den Druck und die Angst und die Not nicht kannst irgendwie kanalisieren, dann fressen die halt. Ja. Und der kann fluchen, hat vielleicht die Möglichkeit, um irgendwie ja. Ja, das abzulassen. Und ich bin für mich ganz klar überzeugt, dass rein vom psychologischen Effekt her, also der Dampfkochtopf ohne Ventil kommt nicht gut. Und das hat für mich der Zweck, hat für mich das Fluch. Und sie ist hochkreativ.
Ja, das stimmt. Ich habe eine Kollegin, die Hebamme ist.
Ja.
Und sie sagt, wenn die Frauen anfangen zu fluchen unter der Geburt, dann weiss sie jetzt gerade vorwärts. Oder? Weil das löst so viel aus. Ja. Also so viel auch nochmal an Kraft und so. Also das ist, glaube ich, wirklich so. Das Fluchen, das mit dem Sterne 5 und eben ich glaube, das Fluchen hat aber immer auch etwas noch mit einem Tabubruch zu tun, oder? Also beim Fluchen, eben Sterne 5 langt einfach nicht. Also Tabubruch, irgendwo schon. Nein,
es muss so ein transgressives Moment haben, oder? Es muss etwas überschreiten.
Genau.
Also ich fühle mich viel, viel wohler. Also so erst gerade wieder passiert, ist mir ein Teller runtergefallen und es war noch Soße drauf gewesen, und es läuft alles so richtig saublöd über den Boden dort, über ein Parkett und so. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass ich jetzt würde sagen, Sterne, 5 nochmal, das würde überhaupt nichts nützen. Oder ich muss dann wirklich sagen, fuck, oder irgendwie so. Oder?
Ja, und nur dann, ist halt einfach eine kulturelle Frage im Endeffekt. Wo wachsen wir auf? Was für eine Sprache haben wir? Was für ein Umfeld haben wir? Irgendwo religiös aufgewachsen ist, der hat halt dann in dem Moment religiöse Tabu, die er bricht.
Genau.
Irgendwo als Atheist aufgewachsen ist, weiss halt auch nicht über den irgendeine mathematische Formel oder irgendwas.
Ah, das finde ich aber interessant. Das
spielt keine Rolle. Fluchen, wenn man es von der Definition her anschaut, ist ja sowieso nur dann, wenn du zum Ausdruck von negativen Gefühlen sakrale Inhalt bringst. Also wenn du sagst, du blödes Arschloch, dann ist da nicht geflucht, sondern das ist im schlimmsten Fall ehrlich. Aber wenn du sagst, Kreuz Satan, oder? Dann eben das Kreuz drin und der Satan oder Himmel, Herrgott, Sack.
Ja.
Wer weiß, von wo das Heiland Sack kommt?
Ja, genau.
Das Heiland Sakrament, das Sakrament des Jesus, vom Heiland. Oder? Und wenn man das braucht, zum negative Gefühle auszudrücken, dann ist es geflucht. Alles andere ist halt irgendwie das Transformieren von einer Energie, von einer Entität muss raus.
Aber du hast ja jetzt dort irgendwie ein mega Repertoire, auch aufgrund von deinem Dialekt und deiner Sprachfähigkeit, was ja wahnsinnig originell ist. Also du kannst zwar gleichzeitig sehr intensiv fluchen, aber es hat ja irgendwie so etwas Salonfähiges, so etwas kulturell Hochstehendes.
Ja, so heisst es nie gehört.
Ist das echt deine Basler-Berner-Wahrnehmung vom anderen Dialekt?
Oder? Ja, wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich ist es wirklich das, oder? Weil es für mich halt wie exotisch wirkt. Und ich denke, das ist jetzt aber noch schön.
Ich fände es prinzipiell etwas Hochkreatives.
Ja.
Weil in dem Moment, wo das Malheur passiert, hat man keine Zeit zum Abstrahieren. Sondern den bricht aus ihm raus, was drin ist.
Ja.
Dann passiert es, oder? Wenn du den Hamm auf den Fuß geht, singst du keine Arie.
Dann kommt's genau.
Du kannst nicht reflektiert fluchen, oder? Das ist nicht möglich. Sondern das ist eigentlich etwas, was einfach passiert, was mit einem auch passiert. Also du kannst dir nicht zuerst überlegen, was wäre jetzt echt gerade ein angebrachter Fluch?
Nein, dann ist schon zu spät.
Das ist zu spät, genau.
Dann ist es passiert. Und ich fände irgendwie, die meisten Leute, die so ein bisschen das Thema ein bisschen stiefmütterlich behandelt, respektive ein bisschen moralisiert, die sind eigentlich nicht ehrlich.
Also das sind das Thema, so ein bisschen verklemmte Leute? Dann, oder?
Nein, schon, also die haben noch nie wirklich... Offensichtlich haben sie noch nie einen Hammer auf dem Fuß gehabt. Oder sie fressen sich in sich rein. Und was passiert? Du kannst natürlich Zeuge reinfressen. Am Schluss hast du irgendein Geschwür.
Also wir brauchen manchmal ganz bewusste Tabubrüche, oder? Das glaube ich auch. Und ich glaube,
Kontrollverlust. Mir geht es mehr um den Kontrollverlust. Okay. Mir geht es weniger um den Tabubruch im Sinne von jetzt will ich unbedingt den Tabu brechen. Das passiert dann intuitiv. Der Ursprung ist ja, dass wir es nicht im Griff haben. Wir lassen uns fallen. Wir lassen uns quasi, es passiert nicht, es von außen. Oder? Da haben wir wieder Inspiration und Fluchen. Es kommt von außen beides.
Es passiert etwas
mit uns. Und was machst du in dem Moment? Du, nochmal, wie ich es vorher schon gesagt habe, es kommt aus dir raus, weil du in dich reinkommst. Und je feinfühliger oder je kreativer oder je differenzierter, dass dein Rucksäckchen ist, Ja. Desto farbiger oder desto langweiliger ist halt das, was halt dann im Notfall rauskommt.
Aber Simon, müssen wir denn nicht eigentlich sagen, statt dass wir irgendwie in den Kitas und den Kindergärten die ganze Zeit irgendwie wohlmeinende Menschen dort haben, die den kleinen Kindern erzählen, dass sie nicht dürfen fluchen, müssen wir irgendwie so eine Art Kultur vom Fluchen entwickeln? Also ich meine, das wäre ja genial, wenn irgendwie so eine Sechsjährige so ein richtig tolles Arsenal hat, weil die gehen ja ständig um. Oder machen sich weh. Oder die Welt läuft jetzt
ja,
so, wie sie sich vorgestellt
hat. Es ist ja so, das ist ein sehr schönes Beispiel. So ein dreijähriges, zweijähriges Kind fliegt voll vorne raus. Was macht es?
Ja, das grennt und schreit.
Grennt.
Oder? Ja.
Und das, was wir heute machen, ist halt nicht grennen, sondern es ist irgendein verbaler Ausbruch. Aber es ist genau das Gleiche. Es tut uns weh und man schreit halt nicht. Oder man schreit, aber wir rennen nicht, sondern wir schreien oder wir flucht oder wir macht irgendetwas Unkontrolliertes. Und das ist genau das Gleiche. Die Kinder haben das Wort noch nicht. Ja. Aber wir würden dem Kind nie verbieten, zum Schreien.
Das stimmt.
Fliegt an und sagt, jetzt bist du mal tapfen.
Ja.
Nein, es muss aussehen, ist doch gut. Es tut weh.
Mindestens macht man das nicht mehr.
Macht es nicht mehr. Also, ein Indianer kennt keinen Schmerz, gibt es leider schon noch Generationen, die das haben müssen hören. Das ist gerade in doppelter Hinsicht schwierig. Auf der Bühne hast du sehr gerne Kontrollen, oder? Du bist auch jemand, der sich sehr gut vorbereitet, sehr ausführlich vorbereitet. Mit dem Alter haben wir gehört, immer mehr, obwohl du noch sehr jung bist. Gibt es für dich, wenn wir noch beim Tabubrechen bleiben, gibt es für dich etwas, was auf der Bühne tabu ist, auch vom Thema her?
Ja, wenig. Wenig, ich finde all, dass... Es geht eigentlich, wenn man über ein Thema wirklich einen guten Witz herausfindet, dann ist das Thema fast gleich. Aber es muss ein guter Witz sein. Aber es gibt natürlich Themen, die sehr schwierig sind. Und es gibt Themen, die für mich völlig uninteressant sind. Also die ganze sexuelle Schiene fände ich halt einfach... Fände ich langweilig.
Also du hättest es mega schwer in Deutschland in dem Fall.
Ja, hätte ich auch sagen.
Nein, weil das ist ja auch nur eine Sparte.
Ja, ja.
Deutschland, das ist jetzt halt die bekannte Sparte.
Ja.
Aber es gibt so viele deutsche Komiker, die können das von mir aus auch andeuten, aber es ist elegant.
Ja, das stimmt.
Man sollte so Themen, da kann man elegant machen, aber das gerade raus, zack, bumm, schiessen, da, sage jetzt mal, in den 70er Jahren wären wir für da noch bejubelt worden, weil es ein Tabubruch gewesen wäre. Und heute ist es so platt. Es ist so, kein Problem, man hat von überall her jegliche erdenkliche Information in Sachen Sexualität. Was will man jetzt da auf der Bühne noch für Tabu brechen?
Ja.
Und da fände ich halt irgendwie so, das ist für mich ein bisschen lar pur lar.
Ja.
Und da fände ich langweilig.
Das verstand ich.
Und sonst fände ich, ja, nein, es geht eigentlich... Eigentlich sollte es auch kein Tabu geben auf der Bühne.
Was siehst du, oder wie siehst du als Satiriker, ist jetzt doch auch schon drei Jahre her, Causa Böhmermann?
Da, wo er mit dem Erdogan gestritten hat? Also, ich habe mich dort natürlich auch ein bisschen damit befasst und musste sagen, es ist beeindruckend, wie, was der für eine Welle quasi erzielt oder bewegt hat. In dem Moment, dass sich schon die Bundesregierung einschaltet. Und ich fände jetzt das Lied, ich habe schon bessere Lieder gehört, aber ich weiß, man er damit hat bezwecken wollte. Und der Sinn an dem Ganzen ist völlig klar gesehen. Und da würde ich auch anders schreiben. Ich persönlich hätte es jetzt anders gemacht. Aber ich glaube, er hätte genau diese Form müssen wollen, weil anders hätte sich keine Gehör können verschaffen. Und was ich muss sagen, was dann wirklich beeindruckend ist, ist der Mut und der Wille, sich dermaßen zu exponieren und auch zu gefährden.
Ja,
ja, das ist klar. Also, aber er hat einmal, ich höre immer seinen Podcast, den er hat, den ich mal besser, mal schlechter finde. Dass,
ich finde ihn immer grossartig.
Ich finde ihn eben genau, wenn er so auf die sexuell, maskulin-sexuelle Schiene mit ihren Peniswitz da holt.
Ah, oh, auch die sind toll.
Aber das wird der freudsche Penis-Night sein bei mir. Aber er hat,
ganz sicher.
Er hat mit dem Oli, ich glaube wirklich ein guter Freund von ihm, der Oli Schulz.
Ja, ja.
Und dort erzählt er mal, und das habe ich das Gefühl, das ist also nicht gespielt, dass er sich sehr allein gefühlt hat in dieser Zeit. Sehr allein. Und auch wirklich ist ihm, glaube ich, sehr, sehr schlecht gegangen ist. Also
aber ich habe das eben so krass gefunden, dass dort die Satire wirklich in die Position ist gekommen, uns etwas zu zeigen über Politik. Mhm. Also nicht quasi Politik war nur der Gegenstand von Satire dort, sondern sie hat wie etwas aufgedeckt. Also so etwas, wie du vorher hast gesagt hast, bloßgestellt, weißt, was man ja, ja manchmal im Kleinen macht und dann durch diesen Fremdungsmoment so merkt, ah, so funktioniert das, so ist das. Ist dort irgendwie plötzlich mit der Gesellschaft passiert, habe ich das Gefühl gehabt.
Ich habe das Gefühl, es ist schon so gesehen, dass also sein Lied ist völlig übertreibt und völlig überhöht. Und gleichzeitig denke ich, viele Politiker in Europa, privat denke ich das.
Ja.
Und denke, der Erdogan ist ein blöder, hoher Vollidiot. Mhm. Und noch viel schlimmer. Mhm. Und man darf so Sachen natürlich weder denken noch sagen, man ist ja diplomatisch. Und der Böhmermann hebelt genau die Diplomatie knallhart aus. Einerteils heilsam, weil es hat es mal einen gemacht. Da hat sich jemand ein Politiker ins Füßchen gelacht und denkt, hahaha, zum Glück kann ich es nicht müssen sagen. Ja. Und andererteils natürlich auch also wirklich eine Gefahr.
Wie ist es eigentlich, seit der Trump an der Macht ist? Ich meine, wenn man das Schauspiel zuschaut, dann hat man das Gefühl, wenn das Satire wäre, würde man sagen, ja, ist lustig, aber ein bisschen überzeichnet ist es schon. So idiotisch kann niemand sein, oder? So viel Bullshit kann in dieser Position niemand rauslassen. Also man hat ja, wäre er eine Kunstfigur, würde man sagen, das ist massiv überzeichnet.
Ja, also so in den Simpsons hat man gesagt, jetzt ist es aber genug.
Ja, jetzt ist es genug, genau. Oder? Das genau so, würde ich sagen. Was, ich meine, wie ist das, wenn irgendwann Tagespolitik, Satire überholt im Absurdsein und im unfreiwillig komisch sein?
Ich bin irgendwie, wie soll ich sagen, zu dem Thema, mir regt mittlerweile der Trump weniger auf als die Leute, die ihn gewählt haben. Ja. Und die Leute, die ihn am höchsten möglicherweise wiederwählen. Mhm. Ich meine, es geht mir in dem Moment nicht direkt neben es an. Indirekt geht es uns alle an, weil es ist Amerika. Aber irgendwie, ja. Ich fürchte, dass der wieder gewählt wird. Und zwar, weil eine unglaubliche Menge von Leuten, die auf dem Land leben, denen ist es, Entschuldigung, aber scheißegal, was außerpolitisch passiert, außerhalb von Amerika. Europa weiß die meisten nicht einmal, was ist. Da ist denen egal. In dem Rustbelt, Hauptsache, sie haben einen Vorgarten und sie haben ein paar Gallonen Benzin.
Eine Waffe?
Ja, von mir aus noch Waffen. Und sie haben einen Job. Mm. Das ist offensichtlich das Wichtigste. Und es ist ja nicht unwichtig. Das ist ganz klar. Und die Leute, die Millionen von Leuten, die Städte, ich weiß nicht, ob die Waagschale jetzt ausgleichen können. Ich fürchte, dass der wieder gewählt wird. Ich habe eine Bekannte, die in Amerika lebt. Und die sagt ganz klar, wir haben noch nie einen besseren Präsidenten gehabt. Und wir dürfen nicht ganz vergessen, dass wir die Sicht von Europa her haben. Neben irgendwo auf dem Land in Amerika, wo die gleich viel, wo auch immer Filterblase in der lebt wie mir, der hat tatsächlich das Gefühl, der Trump, natürlich ist er ein Polderi und ein bisschen ein Sackbock, aber muss man ja, da die politische Elite von den letzten Jahrzehnten, die hat ja auch nicht gelassen. Und ich glaube, dort will sich entscheiden. Also logisch, wenn man uns Europäer fragt, dann ist das ganz schlimm, was der Trump macht und wann er ist. Und wenn man sich in die Position von Amerikanern, vom ganz einfachen ländlichen Amerikaner versetzt, dann würde es mich überraschen, wenn der nicht mindestens sehr, sehr viel Stimmen, wenn er nicht sehr, sehr knapp nicht gewählt würde. Ich habe das Gefühl, ich glaube, er wäre gewählt.
Gut, gell? Und schon, nur wenn wir sagen, uns Europäer, dann müssen wir merken, dass wir mindestens im Osten im Moment Entwicklungen haben, die gar nicht so weit weg sind von dem Despotismus etc. Was mich beschäftigt, auch an dem, was du jetzt gesagt hast. Ich teile die Einschätzung, oder? Dass wir wirklich Bubbles haben, wo wir drinnen sind und letztendlich aus diesen Bubbles raus Sachen beurteilen, anschauen. Aber gibt es irgendwie noch eine Chance, dass man jetzt quasi nicht nur Teil von dieser Bubble kann werden und dort hin kann kommunizieren, sondern dass es noch so etwas wie eine Verständigung gibt zwischen diesen Bubbles? Also gibt es irgendwie noch so etwas wie einen Common Ground, wo man sich kann drauf treffen kann? Oder würdest du sagen, das wäre zwar eine schöne Idee gewesen aus der Aufklärung, so etwas wie eine Vernunft oder
whatever? Ich bin nicht sicher, ob die Aufklärung schon damit gerechnet hat, dass wir eine globalisierte Welt sind und dass wir Social Media haben. Ich glaube, wenn der Kant da gewusst hätte, hätte seine Theorie auch anders geschrieben. Ich glaube, da ist wirklich ein Problem heute, dass man eigentlich, hat man theoretisch all mit der ganzen Welt zu tun. Und der Mensch ist ein Wesen, das nicht gehen einsam ist aber wo dann relativ schnell auch überfordert ist. Ja. Wir überschauen irgendwo 100 Leute in einer Gemeinschaft, ja. so eine Dorfgemeinschaft.
Genau, ja.
Da können wir handeln. Und alles, was drüber ist, respektive die ganze Welt eigentlich, können wir nicht handeln, haben wir nicht im Griff. Und insofern würde ich sagen, da, wo wir können, wirklich bewirken, und das muss ich jetzt auch sagen, in meinem Job, das, was ich bewegen kann, ist ja relativ wenig. Mhm. Politisch weiss ich eh, wenn ich vor einer Abstimmung im DRS Radio SRF eine Zeitlupe bringe, dann amüsiert das die Leute, aber es ändert die Leute höchstwahrscheinlich nichts. Ja. Die, die mit mir gleicher Meinung sind, die ähnlich denken, die sagen jawohl und die anderen sagen, der hat eh nicht recht.
Mhm.
Insofern tendiere ich dazu, um wirklich so ein bisschen wieder in die Nähe zu schauen. Und wir können einiges bewirken, aber nicht in der Distanz.
Also man das muss sich um seinen Garten kümmern, oder eigentlich?
Vielleicht schon mehr um den Garten, vielleicht mehr als
also
um den Garten.
Vielleicht ich meine, es nur Sprichwörter,
ja, ja.
oder?
Ja, ja, ja ich habe das Gefühl, wir haben doch tatsächlich, wenn man so mal schaut, mit wie vielen Leuten man in einer Woche zu tun hat,
mhm.
und wie man mit diesen Leuten umgeht, was man mit diesen Leuten erreicht hat. Und wenn man die Qualität kann verbessern kann, ein bisschen analysieren und verbessern, dann haben wir schon viel gemacht. Und wenn mehr als gerade ein paar Leute das machen, wenn das, also ein bisschen, ja. wenn das der Common Sense wäre,
ja.
dass man schaut, dass man mit denen weniger begrenzten Kontakten, die qualitativ sind, gut umgeht.
Also so in den realen Beziehungen, oder, die man hat im Alltag.
Ja. Was hättest du diesbezüglich, wir sind ja da bei der reformierten Landeskirche, für einen Wunsch an die Kirchen? Wo siehst du die Aufgabe von der Kirchen? Ich meine, bei uns ist ja sehr viel auch mhm. Beziehungspflege, oder? Und das ist ja sehr wichtig. Also Kirchengemeinden vor Ort funktionieren nur durch Beziehungspflege. Hast du da einen Wunsch oder auch einen Auftrag, wo du den
Kirchen gibst? Also gerade wenn ich schaue, mein Sohn, der ältere Sohn, hat jetzt Erstkommunion gehabt und so eine Erstkommunionsfeier bei den Katholiken ist schon sehr weit weg von Kind. Also, da fände ich...
Da wir machen jetzt keinen blöden Witz, gell, mit weit weg und Kind. Nein, machen wir nicht. Gut.
Nein, das kann man besser machen. Da kann man sinnlicher gestalten, kindgerechter gestalten. Die Information kann man besser bringen, fände ich. Und also wenn, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Also ich fände so... Ich fände, wie soll ich sagen... Verträglichkeit mit dem heutigen Mensch.
Ja.
Wie bringt man Informationen über?
Sprache.
Show, eigentlich Show. Mhm. Wie gestaltet man eine Show?
Mhm. Okay.
Wie die Sprache, ja. Nein. Ich meine, ihr seid dort ein bisschen voraus. Ja. Die Sprache immerhin im Zentrum.
Mhm. Ob sie dann verständlich ist oder nicht, das ist halt dann die andere Frage. Weil wenn sie dann nicht verständlich ist, ist es ganz arg. Oder? Weil, wie gesagt, wir haben keine Show-Pump, also, die wir sonst noch bieten können.
Lesung in der Kirche. Die alten Frauen nicken, weil sie es schon 80 Jahre lang gehört haben. Die Mittelalterlichen gehen in die Kirche. Und die Kinder, die in die Kirche müssen, weil sie im Vorbereitungsunterricht für die Erstkommunion zum Beispiel, die verstehen nicht, was gesagt wird.
Mhm.
Also da hat die quasi den Wunsch zu Übersetzungs- und Klärungsbedarf.
Mhm.
Also nicht nur Exegese im Sinne von, wir wissen, was gemeint ist, sondern wir können sie vermitteln.
Ja.
Mhm. Genau. Also das ist ja der Auftrag, den wir als Theologinnen und Theologen haben. Und ich meine, eigentlich müsste man sagen, wenn man den nicht bringt, dann ist es klar, dass die Leute keinen Eintritt mehr zahlen, oder? Weil ja, in einer Vorstellung, die ich nicht verstehe, gehe ich einfach nicht mehr. Punkt.
Aber ich habe jetzt vorher schon gedacht, als wir so über das Reformierte haben geredet und ich habe dein Bühnenbild angeschaut.
Ja.
Ich hoffe, du nimmst mir jetzt das nicht übel, aber das ist jetzt auch nicht das pompöseste und aufwendigste Bühnenbild, oder?
Nein,
das ist ziemlich, ja.
Und es wird all weniger.
Ja, auch sogar, ja. Okay, gut, ich dann habe ich einen Punkt getroffen, der okay ist.
Ich probiere zu reduzieren.
Ja, genau, also es ist sehr reduziert, genau das habe ich auch gefunden.
Ja.
Und mir ist auch aufgefallen, dass du so vom Körper her jetzt nicht wahnsinnig viele Bewegungen machst oder etwas reinbringst, sondern wirklich totaler Fokus bei dir, was schon. Von dem her ist das eigentlich jetzt mal so rein formal, vom Setting her, gar nicht so fest anders. Aber ich glaube, was du dir halt bewusst bist, wo wir uns oft nicht bewusst sind, ist, dass du nicht eine Liturgie hast, sondern du brauchst eigentlich eine Art Dramaturgie, die immer wieder fesselt. Also du musst immer wieder den Punkt haben, wo
ja, aber da muss eine Liturgie ja auch.
Ja, aber ich glaube eben, ich glaube, dass mit das... Also, Sibi, gell, du darfst gerne widersprechen. ich würde sagen, ich habe wenig schlechte Inhalte erlebt in reformierten Kirche, mhm, aber ganz wenig gute Dramaturgie.
Das würde ich unterschreiben. Mhm. Aber eigentlich hast du jetzt Simon gerade sagen, dass er von seinem Wesen her eigentlich viel reformierter ist, als er meint.
Vielleicht kann er so... Ja,
also ich meine, du hättest dann noch so eine Beitrittsformular. Nein, aber eigentlich...
Wir haben etwas Besseres als ein Beitrittsformular.
Genau. Wir haben für die Inspiration
gefunden, also wenn der Innerodner nach Zürich fährt, dann müssen wir ihm wenigstens ein Zwingli fest wie mitgeben. Von der Reformation, gell? Und wir schauen das jetzt so ein bisschen...
So ein alter Wein?
Ja, nein, so alt nicht.
Von der Reformation.
Aber nachdem ihr euch ja irgendwie, ich weiss nicht mehr, wenn es war, Ende vom 15. abgespalten haben...
Die einzige unblutige Reformations- oder Kirchentrennung in der Schweiz. Kein Tropfen Blut ist geflossen.
Zwischen Inner- und Ausserrode?
Ja. Überall haben sie dann auf den Grenz gegeben und die oder die Appenzeller haben gesagt, also gut, irgendeine Türe, wir bleiben dort. Und das hat funktioniert.
Schön.
Gut. Sehr gut. Wir möchten uns mit dem Wein ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du den Weg hierher gemacht hast, dass du dich auf das Gespräch eingelassen hast, ganz unkompliziert. Wir haben uns unglaublich gefreut. Das ist wirklich ja, in mehrfacher Hinsicht eine grosse Freude. Dein neues Programm heisst...
Neu ist übertrieben.
Okay. Es heisst eben, ich will immer waghalsig sagen, nein, aber es ist nicht, es ist wahrhalsig.
Wahrhalsig.
Wo kann man dich in den kommenden Wochen und Monaten wieder sehen?
Also, ich bin jetzt, weil ja coronamässig alles im Herbst und Frühling verschoben worden ist, bin ich jetzt sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin im November, Dezember im Weissen Wind, hier in Zürich. Also ich bin überall unterwegs. Wer Interesse hat, kann schauen auf simonenzler.ch. Dort sind alle Daten drauf.
Und wir tun das natürlich auch noch in die Shownotes. Genau. Also die finden das auch noch dort drin und können einfach draufklicken.
Unbedingte Empfehlung, Simon Enzler schauen. Du bist in der ganzen Schweiz umeinander. Vielen, vielen Dank, dass du zu uns heute Zeit gefunden hast,
zu uns zu kommen
und alles Gute weiterhin.
Gleichfalls.
Und wenn ihr bis jetzt zugelost habt und etwas loswerden und uns noch sagen oder wenn ihr eine Idee habt für einen Gast, den wir unbedingt mal einladen sollten, dann schickt das doch wie immer an contact@revlab.ch oder schickt uns irgendetwas über Instagram, Facebook oder Twitter. Und bis dann eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in
zwei Wochen.
Sibyl, ich bin von denen in der Ferien. Wir müssen noch schauen, wie wir das machen.
Das
ist gut. Also vielleicht der Simon und Sibyl oder wir alle drei oder whatever. Schaut einfach vorbei in zwei Wochen. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.